Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
'32 wird in einer englischen Zeitschrift ein Brief abgedruckt. Die Zeitschrift sah so aus. Und dieser Brief ist der Brief einer frisch verheirateten Frau an ihre Freundin. Ehrlich gesagt habe ich nicht ganz rausgefunden, ob es echt oder fiktiv war, weil ich mich ein bisschen gefragt habe, warum wird der in der Zeitschrift abgedruckt. Aber gut, jetzt lese ich diesen Brief vor, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, und ich hoffe, ihr versteht ihn. Es ist so ein bisschen ein lyrisches Deutsch, wenn man es schön sagen möchte. Ich kann nicht glücklich sein, geliebte Freundin, so gut es mir im Ehestand auch ergeht, bis ich nicht in dein liebend Herz ausgeschüttet, das stets im Einklang mit dem meinen schlug, die vielen tiefen Gefühle, die mein Herz mit dem Empfinden des lebendigsten Vergnügens anschwellen lassen. Ich sage dir, mein liebster Mann ist der liebenswürdigste Mensch. Seit 7 Wochen bin ich nun verheiratet und habe nie nur den geringsten Grund gehabt zu sagen, ich bereue den Tag meiner Hochzeit. Mein Mann ist in Person und Benehmen weit entfernt von jenen Monstern, die hässlich, derb, alt, unleidlich und eifersüchtig durch Haft sich Sicherheit verschaffen müssen. Eine Frau, so ist sein Grundsatz, wird behandelt als Busenfreundin und Vertraute, nicht jedoch als Spielzeug oder niedrige Sklavin. Die Frau, die er sich zur Gefährtin erwählt, weder Mann noch Frau, sagt, er soll blind gehorchen. Ein jedes soll dem anderen abwechselnd nachgeben. Eine alte, jungfräuliche Tante nahe den 70ern, eine freundliche, ehrwürdige, umgängliche alte Dame, lebt bei uns. Sie ist der Samen aller Güte für Jung und Alt, zugetan der ganzen Nachbarschaft, großmütig, mildtätig den Armen gegenüber. Ich weiß, mein Mann liebt nichts mehr als mich. Oft schmeichelt er mir und erhebt auf mich das Glas. Und seine Trunkenheit, denn so muss ich das Übermaß seiner Liebe nennen, macht mich oft erröten, denk ich der Unwürdigkeit des Gegenstandes seiner Liebe. Ich wünschte nur, ich wäre würdiger des Mannes, dessen Namen ich trage. Um alles mit einem Wort zu sagen, Liebe. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, mein ehemaliger, edler Geliebter ist nun mein nachsichtiger Gatte. Meine Liebe ist zurückgekehrt und ich hätte mich verheiraten können mit einem Prinzen, ohne dasselbe Glück zu finden wie mit ihm. Adieu, mögest du gesegnet sein, wie ich unfähig bin, mehr Glück zu wünschen, da ich in vollem Maße glücklich bin. Jetzt ist es so, dass der Ehemann dieser Frau ihre Briefe las, bevor sie rausgingen. Und um der Freundin dennoch mitzuteilen, wie es ihr wirklich ging, bediente sie sich einer Verschlüsselungsmethodik. Liest man nämlich nur jede zweite Zeile, dann klingt der Brief so und er wird natürlich dadurch erheblich kürzer. Ich kann nicht glücklich sein, geliebte Freundin, bis ich nicht in dein liebend Herz ausgeschüttet die vielen tiefen Gefühle, die mein Herz anschwellen lassen. Ich sage dir, mein Lieb. Seit 7 Wochen bin ich nun verheiratet und ich bereue den Tag meiner Hochzeit. Mein Mann ist hässlich, derb, alt, unleidlich und eifersüchtig. Eine Frau, so ist sein Grundsatz, wird behandelt als Spielzeug und niedrige Sklavin. Die Frau sagt, er soll blind gehorchen. Eine alte, jungfräuliche Tante nahe den 70ern lebt bei uns. Sie ist der Satan der ganzen Nachbarschaft. Ich weiß, mein Mann liebt nichts mehr als das Glas und seine Trunkenheit macht mich oft erröten, denke ich der Unwürdigkeit des Mannes, dessen Namen ich trage, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen. Mein ehemaliger edler Geliebter ist zurückgekehrt und ich hätte mich verheiraten können mit ihm. Adieu, mögest du so gesegnet sein, wie ich unglücklich bin. So, ich hatte eigentlich nach einem Brief gesucht, der negativ klingt und positiv rauskommt, wenn man nur die Hälfte liest, habe ich aber nicht gefunden. Das wäre noch ein bisschen ein schöneres Beispiel fürs zwischen den Zeilen lesen. Denn so heißt eigentlich der Titel der Predigt, nicht Himmel im Kopf, so heißt das Lied, was wir nachher singen werden. Aber zwischen den Zeilen ist der Titel dieser Pfingstpredigt. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, dann lässt das manchmal eine Geschichte ziemlich anders aussehen, als wenn man einfach nur so drauf schaut. Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt mehr als das, was vordergründig zu sehen ist. Er erkennt einen tieferen Sinn, er hört Zwischentöne, er vermutet einen Hintergrund. Wer zwischen den Zeilen liest, er ahnt in der Art und Weise, zum Beispiel, wie ein Kollege sich von der Grillparty abmeldet. Wie und wann? In der Art und Weise, wie ein Kollege sich von der Grillparty abmeldet, erkennt jemand, der zwischen den Zeilen liest, dass es ihm privat nicht gut geht und ruft ihn, wenn es gut geht, am nächsten Tag an. Er erkennt das in dem Wie der andere das formuliert. Wann vielleicht? Er liest zwischen den Zeilen. Aus einem durchweg positiv formulierten Arbeitszeugnis, das der Bewerbung beiliegt, schließt der Personaler, der zwischen den Zeilen liest, dass es für die ehemalige Firma Schlimmeres gab, als diese Mitarbeiterin zu verlieren. Obwohl das Arbeitszeugnis positiv formuliert ist. Er liest zwischen den Zeilen. Hinter dem Wutausbruch eines Kindes erkennt eine Mutter, die zwischen den Zeilen lesen kann, den nervigen Schulalltag, den dieses Kind hinter sich hat und der sich jetzt in seinem Wutausbruch ausdrückt. Zwischen den Zeilen lesen bedeutet, dass die Welt manchmal anders aussieht. Es geht also heute um Interpretation. Interpretation des Vorfindlichen. Das Leben besteht aus ganz schön viel Interpretation. Wir sind eigentlich dauernd am Interpretieren. Vor allen Dingen in der Kommunikation miteinander, in Beziehungen, im Zusammenleben müssen wir dauernd irgendwie deuten, wie ein anderer was meint. Selbst wenn wir meinen, man müsste gar nicht deuten, sondern das wäre völlig klar. Wenn wir das ganz unbewusst einfach so tun. Wir interpretieren Worte, Gesten, Handlungen. Und wenn wir sagen, was sollte das denn jetzt? Dann ist unsere Interpretationsfähigkeit an ihre Grenzen gestoßen, weil jemand was Dummes getan hat oder gemacht oder gesagt oder geschrieben. Glauben ist zum großen Teil, ich würde sagen, nicht sagen hauptsächlich, ja doch in seiner zeitlichen Ausdehnung vielleicht hauptsächlich, aber nicht von seiner Grundlage her, aber zum großen Teil ist Glauben ein Interpretationsgeschehen. Einer liest zum Beispiel die Bibel, und er interpretiert, was er da liest. Es geht überhaupt nicht anders. Wenn er irgendwas versteht, auch wenn er es falsch versteht, wenn er irgendwas versteht, hat er interpretiert. Einfach, weil er gelesen hat. Lesen an sich ist schon Interpretation. Wenn er ein Bild von Gott gewinnt, weil er in die Bibel liest, dann hat er interpretiert. Einer beschreibt die Welt, die so um sich herum er beobachtet. Er macht sich ein Bild davon, wie diese Welt ist. Was in ihr vorgeht, was da geschieht im Gazastreifen oder was da vor sich geht bei diesem neuen Polizeigesetz oder einfach hinter der Tür des Nachbarn. Er macht sich ein Bild, ob diese Entwicklung gut oder nicht so gut ist und er glaubt gewisse Dinge und hält anderes für Irrtümer. Er interpretiert. Wir können die Welt nicht betrachten und uns ein Bild über sie machen, ohne zu interpretieren, was wir sehen. Einer betrachtet sein eigenes Leben, so seine Lebensgeschichte, und er versucht, den roten Faden da drin zu finden, weil er glaubt, dass nicht alles einfach Willkür und Zufall ist irgendwie. Er schaut auf das eigene Leben und er versucht sozusagen zwischen den Zeilen da drin Gott zu erkennen oder vielleicht, manche sagen sogar sowas wie Gottes Plan, wenn es sowas gibt, irgendwie jedenfalls Gottes Leitung oder so. Also er schaut sein eigenes Leben an und versucht zum Beispiel in seinem Glück Gott zu finden. Und wenn er ihn findet, dann nennt er das Glück Segen und sagt Danke. Ist Interpretation. Er versucht, ihn zu finden in den tiefen Krisen. Und wenn er in den tiefen Krisen Gott findet, dann nennt er es Trost und fasst wieder neuen Mut. Er versucht, ihn zu finden, wenn er wichtige Entscheidungen zu treffen hat. Und wenn er Gott darin findet, dann nennt er das manchmal Führung. So, Leitung oder ich bin berufen, das und das zu tun, ich soll das und das tun, ich soll bleiben oder ich soll gehen, ich soll ja sagen oder nein. Das alles hat mit Glauben zu tun und ist ein Interpretationsgeschehen. Wie man die Bibel versteht, wie man die Welt sieht, die eigenen Erlebnisse einordnet, das ist alles einigermaßen anfällig für Fehlinterpretationen. Habt ihr vielleicht gedacht, während ich das jetzt so erzählt habe? Es ist total spannend und es ist unumgänglich, aber es ist natürlich anfällig für Fehlinterpretationen. Ich muss ja sagen, je länger ich mich in der Szene an Gott glaubender Leute unterwegs bin, so ja, desto mehr weise Leute treffe ich und desto mehr Leute, die ein bisschen seltsam ticken. Bei manchen scheint der Glaube so eine gesunde Klarheit ins Leben zu bringen und bei anderen denke ich manchmal, dass eine gewisse Sonderlichkeit zur handfesten Verwirrung verstärkt wird, auch durch Glauben. So, und die meisten von uns gehören vielleicht nicht auf eine Seite oder die andere, sondern sind einfach normale Leute und manchmal sind wir verwirrt und manchmal sind wir weise.
So, ich möchte heute darüber reden, warum es trotzdem richtig ist, mutig zu interpretieren. Zu glauben, obwohl wir nicht sehen. Über Gott zu reden, obwohl wir nur Menschen sind. Und was wissen wir schon von Gott? Ne? Neue Wege zu gehen, obwohl sie falsch sein könnten. Weise zu handeln, obwohl es Dummheiten sein könnten. Wir sollten trotzdem mutig zwischen den Zeilen lesen. Und dass wir das mutig tun können, das hat mit Pfingsten zu tun. Pfingsten ist ja auch so ein seltsames Fest, schwer greifbar, was wir da eigentlich feiern. Thorsten hat das eben schön in einfachen Worten erklärt. Ja, wir feiern natürlich dieses Ereignis, was da vorhin beschrieben wurde, der Geist Gottes, der jetzt irgendwie auf diese Menschen kam und heute ist. Aber was ist das, Geist Gottes? Also was genau, wer, was soll das sein? Der lässt auch ganz schön viel Interpretationsspielraum. Wer ist er, was ist er? Da geht das schon los. Ist das eine Kraft? Ist das eine Person in Gott? Die Bibel in gerechter Sprache, die wurde ja viel geschimpft, ne? Aber, also das ist so ein bisschen die, ich will jetzt mal sagen, von der feministischen Theologie beeinflusste Übersetzung, wo oft darauf geachtet wird, dass es nicht nur um ihn, sondern auch um sie geht und so. Die spricht von der Heiligen Geistkraft. Ja, sie nennt den Geist Gottes die Heilige Geistkraft. Und das ist gar nicht so schlecht. Denn das, also die Übersetzung, denn das hebräische Wort Ruach im Alten Testament ist tatsächlich weiblich. Also das Alte Testament redet vom Geist Gottes und denkt an eine Sie. Und das Griechische im Neuen Testament, Pneuma, ist Neutrum. Beides heißt Wind, Geist, Hauch, Atem, sowas. Also ein S oder eine Sie. Ja, dieses S oder dieses Sie hat folgende hauptsächliche Eigenschaften, die ich jetzt kurz nennen will, und nachher bilden sie den Aufbau für den Rest von dem, was ich sagen will. Was man über den Geist Gottes sagen kann, in uns, das hat Thorsten eben betont. Also der Geist, dieses S oder Sie, durchdringt die Welt und die Menschen. Es ist irgendwie in uns. Das Zweite ist, dieser Geist Gottes schafft Leben. Da, wo er ist, da blüht was auf, da beginnt Leben. Ganz am Anfang, wo diese Schöpfung da erklärt und erzählt wird, in Bildern, ja, da ist der Geist Gottes da mit am Werk. Und er bewegt. Also, das steckt ja in dem Wort Hauch, Wind so drin, ne? Der Atem, da denken wir vielleicht mehr ans Leben. Er bewegt Menschen, er bewegt Weltgeschichte. Also in uns Leben und Bewegung. Das sind die Hauptsachen, die man über ihn, es, sie wissen muss. Und die helfen uns, deswegen habe ich sie genannt, zwischen den Zeilen zu lesen. Wenn euch das alles kryptisch vorkommt, hoffe ich, dass ihr so langsam gleich den roten Faden oder das Ganze für euch rund wird in dieser Predigt. Denn jetzt komme ich zum Bibeltext. Und der macht es nicht leichter. Es ist ein Paulustext. Und ich sag's ja immer wieder, Paulus ist, naja, er spricht so, dass man immer 10-mal lesen muss. Aber dieser Text, den habe ich genommen, weil er wird heute, in vielen Kirchen ist er heute dran und wird heute über ihn gepredigt zu Pfingsten. Und es geht da drin ums Verstehen, ums Interpretieren, ums Gott erkennen. 1. Korinther 2, 12 bis 16. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Den hätte ich nicht ausgewählt, wenn er nicht heute dran gewesen wäre und ich gedacht habe, na, man kann auch nicht immer ausweichen. Denn Paulus, ganz ehrlich, wenn wir uns im Himmel treffen, werde ich mit dir Smalltalk halten, aber sobald du anfängst, über tiefere Dinge zu reden, braucht man viel Zeit oder starken Kaffee und man muss auch ein bisschen das sehr Selbstsichere in deinem Ton rausfiltern, wenn man dir zuhört. Aber das hier ist schon gut. Das ist schon gut, was er hier sagt. Es ist sogar lebenspraktisch, merkt man leider nicht sofort. Ich versuche das. Paulus kann uns nämlich helfen, zwischen den Zeilen zu lesen. Gott zwischen den Zeilen unserer Geschichte zu entdecken. Und der Grundgedanke, das ist vielleicht hilfreich, von dem Paulus ausgeht, nicht nur in diesen Versen, sondern in den Versen auch davor schon, den muss man im Kopf haben, wenn man ihn verstehen will. Und der lautet ungefähr so, der klingt jetzt erstmal komisch, niemand außer Gott kennt Gott. Niemand außer Gott kennt Gott. Das steht nicht wörtlich so, das ist aber so der Hintergedanke. Niemand weiß irgendetwas über Gott, außer Gott selbst. Gott und Mensch, so denkt Paulus, sind so grundverschieden, dass der Mensch keine sicher zutreffenden Aussagen über Gott machen kann. Wie soll er? Natürlich macht er das, der Mensch. Er denkt über Gott und die Welt nach, er entwickelt Vorstellungen, Religionen, er erklärt die Welt, er macht sich ein Bild, natürlich. Er interpretiert, das ist auch legitim. Aber es liegt nicht in der Natur der Sache, dass dabei der Mensch Mensch bleibt und Gott Gott und dass der menschliche Geist Gott nicht erfassen kann. So. Deshalb reden wir von Glauben und nicht von Wissen. Niemand außer Gott kennt Gott. Aber, da könnten wir jetzt aufhören, ne, wenn das alles wäre. Aber jetzt eben, hat Gott sich selbst an uns verschenkt durch seinen Geist. Er lebt durch seinen Geist in uns. Also, jetzt könnte man vielleicht so sagen, etwas im glaubenden Menschen kennt Gott. Paulus meint nicht, da kann man sich streiten, aber ich würde sagen, Paulus, wenn man seine Texte liest, meint nicht in jedem Menschen, sondern in dem glaubenden Menschen. Weiß etwas von Gott. Weiß jemand von Gott, wie ihr auch immer diesen Geist Gottes beschreiben wollt. Paulus denkt das ziemlich einfach eigentlich. Er denkt eigentlich, wenn jemand glaubt, dann hat er Gottes Geist. Er könnte sonst nicht glauben. So schlicht denkt er das. Präziser müsste man sagen, wenn man Paulus richtig beschreiben will, ein Mensch, der in Jesus Christus Gott erkannt hat, in diesem Mensch gewordenen Jesus von Nazareth, der kann das nicht, ohne Gottes Geist zu haben. Sonst erkennt er ihn nicht. Noch präziser eigentlich, wenn man paulinisch sein will, besonders in dem an einem Kreuz sterbenden Jesus Christus. Wenn einer dort Gott oder Gottes Liebe erkennt, dann geht das nur durch Gottes Geist. Paulus sagt, das ist nämlich für das menschlich-logische Denken eine völlig abwegige Sache, dass Gott in einem gekreuzigten Mann zu erkennen sei. Die jüdisch geprägten Menschen in seiner Zeit, die sahen in diesem Gekreuzigten eine unverschämte Geschmacklosigkeit, wenn man darin Gott erkennen wollte. Und die griechisch denkenden, von der Philosophie angehauchten Leute, die hielten das einfach für dumm, sowas zu glauben. So, ja, sagt er, deshalb, wenn jemand in diesem Mann am Kreuz Gott erkennt, dann ist es Gottes Geist, der ihm das ermöglicht. Sonst hält man das für Dummheit. So, das kann man natürlich nur als glaubender Mensch sagen. Das überzeugt natürlich niemanden, der das nicht glaubt. Der wird das immer noch für dumm halten. Natürlich, natürlich. Pfingsten, Gottes Geist, ist es, der es möglich macht, dass wir Gott erkennen. So denkt Paulus. Dass ein Mensch erkennen kann, was ihm von Gott eigentlich geschenkt ist, in dieser Tat da am Kreuz. Das war jetzt schon fast mein erster Punkt. Etwas in uns, Gott in uns wirkt Glauben. Etwas in uns erkennt Gott. Glauben können ist also ein Wunder. Glauben können ist ein Wunder. Es ist keine menschliche Leistung, keine Leistung menschlicher Möglichkeiten. Der menschliche Geist hat eine Menge Möglichkeiten, er ist auch extrem wertvoll, er kann beobachten, Schlüsse ziehen, er kann fühlen, er kann meditieren, er kann wollen, entscheiden. So, ist auch eine großartige Sache, aber er kann nicht, so denkt Paulus, Gott erkennen. Wenn er es kann, und das tut er ja manchmal, dann ist das schon Gottes Geist in ihm. Der hat sich sozusagen zwischen seine Zeilen geschummelt und zeigt ihm was. Was nicht bedeutet, dass ein Mensch, der glaubt, sich nicht irren könne. Aber was ich sagen möchte in dem ersten Punkt, wenn Gott in uns Glauben wirkt, dann können wir uns eigentlich ziemlich entspannen, finde ich. Ich finde, dann kann man sich entspannen. Im Blick auf sich selbst und auf andere. Menschlicher Glaube ist dann Gottes Tat. Wenn ich durchs Leben laufe und Gott nicht mehr finde, wenn ich zweifle, weil alles so ist, wie es ist, ich gucke in meine Welt und denke, wo ist, ich sehe hier nicht Gott. So. Wenn ich sage, ich will glauben, aber ich kann nicht. Oder nicht mehr, oder noch nicht, oder wie auch immer. Dann liegt, wenn das hier stimmt, die Verantwortung dafür, dass sich daran was ändert, bei Gott. Der Ball in dem Spiel, ob du Gott findest oder nicht, dieser Ball liegt bei Gott. Und er wird diesen Ball spielen. Denn sich finden lassen gehört genauso zu Gottes Wesen, wie, das ist ja unsere Erfahrung, sich zeitweise verborgen zu halten. Gott in uns wirkt Glauben. Du kannst dich entspannen. Du kannst dich auch entspannen auf andere Leute, denen du vielleicht wünschst, dass sie glauben könnten. Und wenn du glauben kannst, dann freu dich über ein Wunder, aber bilde dir nichts drauf ein. Denn das ist gar nicht deine Tat. Und wenn du nur einen Funken Glauben hast, dann ist schon das Gottes Geist in dir. Ich finde diesen ersten Gedanken ziemlich entspannend im Blick auf das eigene Leben und den eigenen Glauben. Was für eine gewaltige Sache, behauptet Pfingsten. Er sagt hier, wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. So, jetzt, ich habe das eben schon angedeutet, man muss aufpassen, dass man, wenn man diesen Text liest, Paulus nicht falsch versteht, missversteht, denn er klingt ziemlich überheblich. Also er klingt ja ungefähr so, wir haben Gottes Geist, aber die anderen nicht. Deshalb wissen wir was die nicht wissen, deshalb kennen wir die Wahrheit und die anderen nicht. Das ist allerdings überhaupt nicht die Intention, warum Paulus das hier sagt, im Blick auf die Korinther. Was er hier sagt, ist im Grunde Kritik an den Korinthern selbst. Es ist nicht Schulterklopfen, hey Leute, ihr habt's kapiert, aber die da draußen ist alles Dummbatzen. Was er sagt, oder was seine Intention ist, wenn man den Brief durchliest, innerhalb dieser Gemeinschaft der Christen, das könnt ihr jetzt gleich wieder vergessen, ich will es nur mal sagen, um vielleicht das ein bisschen zu erklären, was Paulus' Intention ist eigentlich hier. Es ist so ein kleiner Exkurs. Innerhalb dieser Leute in Korinth, da gab es Leute, die behaupteten, den besseren Durchblick als die anderen zu haben. Besondere Einblicke in Gottes Pläne, irgendwie so einen ganz heißen Draht nach oben, die nochmal auf so einem anderen Niveau geisterfüllt sein. Ja, also du kannst schon irgendwie Gott kennen, Christ sein, wie auch immer du das nennen willst, aber dann gibt es ja nochmal so eine andere Stufe. Kommt nochmal so über dich. Die Leute will er auf den Teppich holen, indem er hier sagt, ihr alle, wir haben alle den Geist Gottes, sonst könnten wir überhaupt nicht glauben. Seid mal wegen bescheiden, ne? Wir sind doch, das sagt er dann später, alles einfache Leute. So. Und das, was wir glauben, das ist doch im Grunde etwas sehr Einfaches, dass man, wenn man klug ist, so quasi eine Dummheit halten kann. So. Wir glauben nämlich schlicht und ergreifend, dass es Liebe ist, die diese Welt rettet und die sich in einem Kreuz zeigt. Leute, also das ist eigentlich selbstkritisch gemeint hier. Zum Beispiel Vers 13, und wenn wir davon reden, tun wir es mit Worten, die nicht menschlicher Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Also er hat da so Leute, die irgendwie so von einer anderen Philosophie her nochmal reden wollen und sagen, da gibt's noch so ganz geheimnisvolle Dinge, die kann man auch noch rausfinden, wenn man so ein bisschen tiefer drin steckt. Nee, Leute. Also das ist selbstkritisch gemeint hier. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Gottes Geist in mir, nicht ich. Das klingt arrogant, aber ich glaube, Paulus meint das eher bescheiden. Das bin nicht ich, das ist so. Aber ich weiß, was man daraus machen kann, wenn man sagt, ich habe den Durchblick, ich habe den Geist Gottes, ihr nicht. Das Zweite, was Gottes Geist dir ermöglicht, im Leben Gott entdecken. Im Leben Gott entdecken. Ich springe mal zu dem letzten Satz. Was ich jetzt sage, es bezieht sich nicht mal auf einzelne Verse. Im Prinzip sagt Paulus hier mit dem ganzen Abschnitt eigentlich immer ein bisschen dasselbe und wiederholt sich so ein bisschen. Aber der letzte Satz passt jetzt zu dem am besten. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Das heißt also, Pfingsten behauptet, du trägst Gott mit dir rum. Und er kennt Gottes Gedanken. Das kannst du jetzt wieder abgedreht verstehen, ne? Als wären manche Leute nur so traumwandlerisch unterwegs mit so Zusatzgeheiminformationen von oben oder sowas. Genau solche Leute nerven Paulus in Korinth. Also nüchtern bleiben. Aber ich möchte heute schon sagen, du kannst dem Geist Gottes in dir durchaus mutig was zutrauen, dass der dich prägt, dass du sehr wohl in der Lage bist, in dem, was geschieht, Gott wiederzuerkennen oder ihn in gewissen Dingen zu vermissen. Und dann kannst du auch ein bisschen auf deinen Bauch hören, wenn ich den Geist Gottes mal im Bauch ansiedeln will. Also trau dich zu beurteilen, zu interpretieren. Ist etwas gesund oder ungesund? Läuft hier etwas gut oder hast du kein gutes Gefühl? Geht das in die richtige Richtung und braucht deshalb deine Unterstützung? Oder hast du das Gefühl, nee, hier müsste jemand aufstehen und sagen, das ist so nicht, das geht schief, das ist schwierig, ungesund. Völlig klar, dass du dich irren kannst. Völlig klar, dass du auch nicht nur auf deine eigene innere Stimme hören solltest, auf die andere auch und so. Trotzdem, ein bisschen was kannst du dem Geist Gottes in dir schon auch zutrauen. Du kannst schon ein bisschen auf ihn zählen. Und es gibt, ich will mal zwei einfache Kriterien nennen, die dir helfen, den Geist Gottes nicht mit irgendwelchen anderen Dynamiken zu verwechseln. Im Leben Gott entdecken. Das eine, ich habe das ja eben gesagt, der Geist Gottes, der, wo er wirkt, Leben hervorbringt oder fördert. Das kann man sich zum Beispiel fragen, wenn man, du musst dir jetzt überlegen, um was es in deinem Leben vielleicht gehen könnte, wo du nicht weißt, wie du was beurteilen sollst. Wird da Leben gefördert oder wird da Leben eingeschränkt? Blühen da Leute auf oder ist dein Eindruck, es ist immer dein Eindruck, okay, ja, aber werden sie zurechtgestutzt? Führt etwas in Richtung Freiheit oder in Richtung Abhängigkeit? Werden da, im Bild gesprochen, Fenster geöffnet und das Licht wird reingelassen? Oder werden da Schotten dicht gemacht und aus Angst, ja, Ängste werden genährt, ja? Werden da Räume geöffnet für mehr Lachen und auch Weinen? Oder für mehr Jammern und Nörgeln? Also wird da Leben und Lebendigkeit gefördert? Das ist nicht nur da, wo gelacht wird, das ist auch da, wo geweint wird, aber das Echte, das Lebendige, das, was Menschen gut tut. Gottes Geist ist ein Lebensschaffer, ein Lebensförderer, ein Lebenermöglicher. Das kann so ein Kriterium sein, wenn du dich fragst. Vielleicht erkennst du Gott wieder. Und das andere Kriterium: wenn Gottes Geist in einer Sache drinsteckt, wenn sich irgendwo Gottes Wille sozusagen Bahn bricht, dann wird es immer um Liebe gehen. Also dann wird die Hauptmotivation und das große Ziel der Sache sein, dass mehr Liebe in die Welt reinkommt. Denn Liebe ist das Wesen Gottes. Wer hat gestern, das gibt man ja nicht gern zu, aber wer hat diese englische, dieses Wedding da, dieses königliche Ding da geguckt? Da, also, ja, nicht so viele. Ich habe es nur geguckt, weil jemand sagt, guck dir mal diese Predigt an. Da geht einer ab, dieser amerikanische schwarze Reverend. Und er spricht über die Liebe. Der sagt genau das hier. Das Wesen Gottes ist Liebe und spricht von der Kraft der Liebe. Also wer das sich mal angucken möchte, kann man sich mal, ist auch viel kürzer als ich. Und wenn jetzt du Dinge beurteilst und dieses Wesen Gottes, das Liebe ist da drin nicht zu entdecken oder schwer für dich zu entdecken, dann kannst du dich schon fragen, steckt hier was von Gott drin? Oder wenn ich hier nur Anstrengung auf Schultern von Leuten sehe oder man könnte sagen, werden hier Menschen bejaht, so wie sie sind, bedingungslos? Werden hier kleine Leute groß gemacht oder ist es umgekehrt? Kann man hier ehrlich sein und sagen, was man denkt, ohne Angst vor Konsequenzen? Oder muss man aufpassen, was man sagt? Geht es hier vielen um andere oder geht es hier einigen um sich? Werden hier Sünder wertgeschätzt? Und mit Sünder meine ich uns alle. Leute, die Fehler machen. Werden die hier wertgeschätzt oder wird man hier verurteilt? Riskiert man in dieser Sache Vertrauen auf das Gute oder schützt man sich vor dem Bösen, das man in anderen vermutet? Also, so, wie viel Leben und wie viel Liebe steckt da drin? Das können so Kriterien sein. Du trägst Gott mit dir rum. Du kannst ruhig ein bisschen mutig auf dein Gefühl vertrauen. wenn du zwischen den Zeilen liest. Letzter Punkt, bewegt werden. Ich lese jetzt nur der Vollständigkeit halber die letzten zwei Verse noch vor. Da geht's nicht direkt um bewegt werden, aber vielleicht um sowas wie etwas beurteilen. Und das ist manchmal wichtig, wenn wir Entscheidungen treffen. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn. Er ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Hier indirekt unterstützt er hier die Leute in seiner Gemeinde und sagt, Leute, ihr habt alle den Geist Gottes. Ihr müsst euch nicht von irgendwelchen Superchristen einreden lassen, dass ihr keinen Durchblick habt. So. Gott ist nicht nur in uns, damit wir glauben können. Gott ist nicht nur in uns, damit wir ihn zwischen den Zeilen unseres Lebens entdecken können, sondern er lebt auch in uns, um uns tatsächlich zu bewegen, zum Handeln zu bewegen, damit mehr von Leben und Liebe in diese Welt reinkommt. Und diese Richtung, in die Gott dich möglicherweise bewegt, die mag ab und an für andere dumm aussehen. Also wenn man gestern so in die Reihen guckte da, Elton John guckte zum Beispiel ziemlich grimmig. Also ich glaube, mancher fand das, was der Reverend da sagte, auch irgendwie einfach hohl. Also manche guckten jedenfalls so ein bisschen, nennen wir es mal, nachdenklich. Andere strahlten, besonders die Braut strahlte. Aber sich in seinen Entscheidungen von Gottes Geist lenken lassen. Ich will nicht sagen, das sieht immer dumm aus. Ja, also unseren Verstand sollten wir schon anlassen. Aber ich sag mal so, wenn dich der Gott leitet, der es klug findet, sich für die Menschheit an ein Kreuz schlagen zu lassen, wenn diese Liebe dich in deinen Entscheidungen leitet, wenn es der Gott ist, der Liebe überhaupt für die größere Macht als oder für die größere Kraft als Macht hält oder Gewalt oder was man sonst noch tun kann, um Dinge durchzusetzen. Wenn es der Gott ist, der deine Entscheidung beeinflusst, der sagt, naja, die Letzten werden die Ersten sein. Wenn so jemand oder wenn du mit so jemandem in deinem Herzen in dieser Welt Entscheidungen triffst, dann wird das manchmal so aussehen, als ob das keine sehr schlauen Entscheidungen sind. Letzte Woche trafen wir jemanden, der sein Land verlassen musste, weil ihm dort 20 Jahre Gefängnis angedroht waren. Er kriegte vorher davon Wind und verschwand dann mit seiner Familie. Und zwar einfach nur, weil er Pastor ist und halt nicht so ein ganz schlechter. Also so ein bisschen einer, der etwas bewegt. Und der Geheimdienst hatte ihn im Visier. Im Sommer will er zurück in dieses Land. Obwohl er hier leben könnte, seine Frau ist Deutsche, er ist es mittlerweile auch. Sie könnten bleiben hier in Deutschland, aber sie wollen zurück in ein sehr, wirklich sehr armes Land, in einen Staat, der deine Arbeit nicht nur nicht wertschätzt, sondern verhindern will. Aber wenn man ihm gegenüber sitzt, er lacht und kann es kaum abwarten. Für meinen Geschmack hat er zu wenig Angst. Aber er denkt an die Leute da, die ihn brauchen. Es ist ihm hier auch langweilig. Und wenn er von den ganzen Repressalien in seinem Land redet, dann nennt er das lapidar Stress. Ja, das ist schon ein bisschen Stress. Vielleicht lernt ihr ihn mal kennen, diesen Mann. Gottes Geist bewegt dich nicht selten, so würde ich das mal sagen, in die Richtung, in die Jesus von Nazareth vielleicht auch gegangen wäre. Und das mag nicht immer klug aussehen. Wenn du ihn zwischen die Zeilen deines Lebens lässt, wirst du manche Situationen anders interpretieren. Vielleicht wirst du zum Beispiel Chancen sehen, wo andere aufgeben und sagen, vergiss es. Vielleicht wirst du aber auch manche Möglichkeit, die wird dich kalt lassen, wo andere sagen, wow, da springe ich auf den Zug. Vielleicht wirst du Wege einschlagen, die andere nicht gehen würden. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, sieht eben manche Geschichte ganz anders aus, als wenn man nur das Vorfindliche anguckt. Ich wollte euch mit dieser Predigt einfach ein bisschen Mut machen, zu interpretieren.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.